Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, sagt Konstantin Hirsch. Wenn es um die deutsche Wiedervereinigung geht, dann sind zwei Daten wichtig. Der 3. Oktober, das offizielle Datum der Wiedervereinigung, und der 9. November, das Datum des Mauerfalls in Berlin. Und, oh Wunder, da sind wir mittendrin und damit auch schon beim Thema. Wir beleuchten das. Wie war das eigentlich damals, als Coburg in den 90ern plötzlich mitten in Deutschland war, mit dem damaligen Oberbürgermeister, frisch im Amt, Alt-OB Norbert Kastner.
Ich persönlich habe so ein paar verschwommene Erinnerungen an verrauschte Fernsehbilder mit Trabis und Leuten, die mit der Deutschlandflagge auf der Berliner Mauer standen. Ganz ehrlich, für mich war damals meine Einschulung im September 90 viel wichtiger als irgendeine Wiedervereinigung.
Ja, es ist nachvollziehbar, wobei ich sagen muss, was Wiedervereinigung selbst angeht, als Kind auch, das an der Grenze aufgewachsen ist, dass die Grenze gekannt hat von Kindesbeinen an, war das für mich auch ein sehr, sehr überraschendes Erlebnis, weil man einfach mit dieser Grenze aufgewachsen ist. Die war einfach da. Und im Prinzip zur Grenzöffnung waren da zwei Abschnitte. So der eine wirklich Grenzen auf, 9. November, wo ich noch nicht im Amt war. Ab 1. Mai war ich dann im Amt. Und da kamen dann natürlich die ganzen Fragestellungen, wie gehen wir jetzt mit dieser neuen Situation und wie positioniert man sich als Stadt. Aber ich fand schon die Tage um den 9.11. rum extrem spannend, nämlich das, was du jetzt, wie du sagst, so aus verschwommener Erinnerung Fernsehbilder kennst, das war ja tatsächlich so, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Auch wenn man die Bilder sieht, fehlt was. Nämlich diese Bilder so vom Grenzübergang Rottenbach-Eisfeld bis Coburg, eine durchgängige Schlange, Stoßstange, Trabis, Wartburgs. Und was zu den Bildern fehlt, die man heute sieht, ist dieser Geruch.
Den habe ich. Wenn ich an die DDR denke, wir waren ja Verwandte in Bad Frankenhausen also auch immer mal wieder unterwegs.
Beißende Geruch nach Braunkohle.
Braunkohle und Zweitaktmotor.
Genau.
Das, ne? Das ist
und
da.
Und das ist, wenn man die Bilder sieht, da.
Das riecht. Das sind, Bilder kann man riechen.
Ja, so ist es.
3. Oktober 90. Was kommt dir da sofort in den Sinn?
3. Oktober 90 war, gut, das war ein formell festgelegtes Datum, gab ja auch Diskussionen darüber, was ist der richtige Tag, nimmt man den 9. November, wo die Grenzen tatsächlich aufgegangen sind, 17. Juni oder 3. Oktober. Und das war 3. Oktober 1990, war nicht so wie heute, wo man irgendwie große Jubiläen begeht, da waren wir eigentlich mitten in der Arbeitsphase, denn für uns als Grenzregion gab es im Wesentlichen zwei Herausforderungen. Das eine, dass ziemlich viele DDR-Bürger, weil sie damals im Frieden noch nicht getraut haben, im Westen geblieben sind, sprich in Coburg geblieben sind und in der Region Coburg geblieben sind. Das heißt Infrastruktur, Wohnungen, Kindergartenplätze und. Und wenn man in der Einwohnerstatistik nachschaut, müsste man so in der Zeit feststellen, dass Coburg so rund 1000 Einwohner zugenommen hat, was sich dann wieder abgeflacht hat. Als man gewusst hat, die Grenzen bleiben offen, hat sich das wieder etwas nivelliert. Dann das andere, was sich abgezeichnet hat, war, dass es eine extreme Wettbewerbssituation geben wird. Nämlich, man wollte ja den neuen Ländern auf die Sprünge helfen. Das heißt, es gab riesige Investitionszuschüsse. Also keine steuerlichen Vergünstigungen oder Abschreibungen oder solche Dinge, sondern es gab für Investitionen Barcash. Deswegen sind zu der Zeit ja viele Unternehmen in die neuen Länder gegangen. Und da war für uns die große Herausforderung, die Coburger Firmen in Coburg zu halten bei den Verlockungen, die es, was Investitionen angeht, zu der Zeit gab.
Wie geht man da als neuer, junger Bürgermeister ran? Fangen wir doch mal so an. Wie hat das damals auch dann den Wahlkampf mit beeinflusst?
Den Wahlkampf hat es eigentlich wenig beeinflusst. Ich weiß, am 9. November, in den Tagen um den und nach dem 9. November, das sind ja wirklich alle Klischees bedient worden, die man irgendwie hatte. Mit Bananen verteilen in der Fußgängerzone und Geschäftemacher, ich glaube sogar Apotheken am Bananenverkauf. Also es war der absolute Ausnahmezustand. Ich war damals engagiert dabei, Leuten aus Thüringen und aus der grenznahen Region, die geblieben sind, Wohnraum zu besorgen, zu schauen, wo kriegt man die zur Untermiete. Ich erinnere mich konkret an einen Fall, den ich ein bisschen konkreter betreut habe. Dem haben wir dann in der Roderer Straße eine Wohnung oder zwei Zimmer zur Untermiete organisiert. Dann kriegst du irgendwo einen gebrauchten Fernseher herzukriegen und, und. Das waren doch eine ganze Menge Leute, die da erstmal verarztet werden mussten. Und ansonsten ist zu der Zeit bei mir natürlich im Wahlkampf im Vordergrund gestanden. Und der Wahlkampf, da war in keiner Weise grenzöffnungsorientiert. Ja, der kam ja völlig überraschend und in den paar Monaten hat man da jetzt keinen Wahlkampf ausgerichtet auf Grenzöffnung gemacht, sondern die Herausforderung kam tatsächlich auch noch nicht direkt im Jahr 90, sondern erst als ich dann abgezeichnet habe, was gibt es für Förderkulissen, wie stimmt man sich oder man musste sich ja neu abstimmen in der Region. Man hatte ja plötzlich Partner in der Nachbarschaft, die es vorher nicht gab und das waren die großen Herausforderungen. Ja, und der Vorteil war damals, dass ich frisch im Amt war und jung und relativ ahnungslos und damit auch entsprechend unvoreingenommen.
Wie war so die Stimmung?
Stimmung war Aufbruchstimmung. Wenn ich im Nachhinein mir das betrachte, glaube ich sogar, dass die Grenzöffnung damals meine Wahl positiv beeinflusst hat. Ich war ja am 9. November 89, war ja noch 29 und ich weiß nicht, ob in etablierten, vielleicht gesättigten Zeiten so, wie soll ich sagen, so die Bereitschaft vorhanden gewesen wäre, so einen jungen, unvorbelasteten zu wählen. Ich glaube schon, dass das ganz gut zusammengepasst hat und dann hieß es halt im Prinzip jeden Tag Learning by Doing.
Sowas gab es ja dann auch nichts, was man einem aus den Lehrbüchern hernehmen konnte.
Zum einen gab es keine Blaupause dafür. Das war das eine, der Umgang mit der Situation. Und das andere, wie gesagt, ich war dann, wenn wir vom 3. Oktober reden, da war ich ja fast auf den Tag genau 5 Monate im Amt. Das ist ja nichts.
Hat man gerade erst das Team so halbwegs eingenordnet?
Genau, da war man so in der Phase, wo man sich sortiert hat in der Verwaltung. Ich komme ja nicht oder kam ja nicht aus der Verwaltung. Das heißt, da war ich auch noch in der Phase, Spielregeln in der Verwaltung zu lernen, das Team zu rekrutieren mit Frank Rehbahn seinerzeit, den ich dann als persönlichen Mitarbeiter geholt habe. Das war eigentlich so, ja, die Konstituierungsphase für das, was dann alles später auf uns zugekommen ist.
Und da stülpt sich jetzt dieser ganze Wiedervereinigungsprozess dann auch noch mit rein in den ganzen Vorbereitungen. Gab es da irgendeine, das vorhin die wirtschaftliche Situation angesprochen, war das das so die größte Baustelle, weil halt plötzlich auf der einen Seite Fördermittel weggefallen sind und auf der anderen Seite dazugekommen sind? Heißt ja immer so die Geschichte, die Polsterei im Land, im Coburger Land ist kaputt gegangen, weil wie viel Wahres ist da dran?
Da ist schon viel, viel Wahres dran, wobei jetzt die Krise der Polstermöbelindustrie im Coburger Land war, soweit ich es überblick, jetzt nicht nur unter der deutschen Einheit zu leiden hatte, sondern zur Öffnung im Osten insgesamt. Das heißt, es sind ja die wenigsten Polstermöbel. Polstermöbler haben ja dann damals irgendwelche Werke in, was weiß ich, in den neuen Ländern aufgemacht, sondern die sind ja meistens alle direkt schon nach Tschechien oder nach Polen oder, wo es ja noch günstiger war. Aber das hat sich dann eben abgezeichnet, so ab im Anfang der 90er Jahre, wo man dann wusste, wie schaut denn eine Förderkulisse aus? Wie schaut denn eine Förderkulisse aus in Südthüringen? Und dann war klar, wenn du in Südthüringen eine Förderkulisse hast mit bis zu 80% Investitionszuschuss und ein Unternehmer will neu investieren, der es jetzt vielleicht 10 Kilometer, 12 Kilometer, 15 Kilometer zur Grenze hat, der überlegt sich sehr genau, wo er investiert. Und es war ja grundsätzlich auch eine Überlegung, seitens der HUK, viele Unternehmen sind ja, viele Unternehmen, die, sag mal, ostdeutsche Wurzeln hatten in der Gründung, hatten ja dann auch wieder was in den neuen Ländern so quasi an ihrem Entstehungssitz zu machen. Und auch bei der HUK gab es seinerzeit Überlegungen, ob man nicht nach Erfurt gehen sollte. Und dann kam eben, das war jetzt so kurzem erst beim HUK-Jubiläum zur Sprache gekommen, dann kam eben die HUK und hat gesagt, wir haben den und den Bedarf. Wir haben die und die finanziellen Möglichkeiten und dann brauchten wir natürlich eine Kombination auf der einen Seite von viel gutem Willen des Unternehmens auf die Fördermittel zu verzichten und auf der anderen Seite aber auch ein großes Entgegenkommen der Stadt Coburg. Und das ist eins von vielen Beispielen. Es gibt auch andere Beispiele, wo es nicht geklappt hat.
Hast du da?
Firmen nach
Bad ohne jetzt irgendjemanden an die Wand zu stellen.
Ja, ohne Nansinn. Aber wir hatten zwei Firmen beispielsweise in dem Gründerzentrum, was wir damals hatten in Neuses, die dann nach Bad Kolberg gegangen sind, wo wir einfach, was Grundstückspreise, was Fördermöglichkeiten, da hatten wir keine Chance. Aber es waren zum Glück nicht so viele. Das heißt, so die kernwirtschaftliche Struktur haben wir, was die Stadt Coburg angeht, haben wir gehalten. Und das ist ein absoluter Glücksfall. Und wie gesagt, das war eine Kombination aus viel, viel guten Willen und Standorttreue der ansässigen Unternehmen und dem, dass wir als Stadt halt wahnsinnig beweglich sein mussten.
Wie kann man diese Beweglichkeit, wie kann man das mal erklären? Weil das heißt ja immer, so eine Verwaltung ist einfach, die ist steif, die ist stur.
Wir können ja nicht fördern, wie das jetzt eine Bundesregierung tut. Was wir gemacht haben, ist über die Wirtschaftsförderung Gründerzentrum. Dass wir sagen, wir bauen als Stadt das Gründerzentrum, vermieten an Unternehmen billiger, als es damals der Markt war. Wir stellen denen der Infrastruktur, wo sie sich Geld sparen können. Das heißt, wir haben so an der Hardware außenrum ein bisschen gearbeitet, um es dann günstiger zu machen. Höhe der Gewerbesteuer. Ich kann keinem Unternehmen 80% Investitionszuschuss geben, aber ich kann dem Unternehmen was sagen zur Höhe der Gewerbesteuer, nämlich eine Aussage treffen und sagen, wir halten das in EU. Oder wenn es gut läuft, senken wir es, was wir in der Folge dann das ein oder andere Mal getan haben. Und das ist das, was ich meine, wo wir es beeinflussen konnten, soziale Infrastruktur, Kindergartenplätze. Das ist ja damals alles schon ein Thema gewesen. Da waren wir noch lange nicht so weit, wie wir das heute sind. Aber das sind so die Dinge, die dann für ein Unternehmen auch eine Rolle gespielt haben. Oder auch die Attraktivität des Standorts. Unter Umständen kriege ich doch eher einen Arbeitnehmer in Coburg, als wenn der irgendwie 25 oder 30 Kilometer in die thüringische Prärie fahren muss.
Jetzt hast du die Fahrerei gerade angesprochen. Ich erinnere mich dann auch noch an Kolonnen, an Einpendlern, die dann aus Südthüringen rübergekommen sind. Wann kam denn das
so auf? Das kam schnell. Wir hatten auch, also das war durchaus auch eine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Ich habe es damals mal so formuliert, dass wirklich so jüngere, gut qualifizierte, engagierte, im Gegensatz zu dieser mehr vom faulen Ossi, sondern wirklich engagierte Leute hier auf dem Arbeitsmarkt gedrängt haben. Das gab einen Verdrängungswettbewerb. Auch das wird man ablesen können, wenn man sich Arbeitslosenstatistiken aus der Zeit vergleicht mit davor und was sagt, 5 Jahre danach, wird man auch feststellen, dass die Arbeitslosigkeit hier gestiegen ist, weil es auch einen Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt gab. Und das war damals schon ein großes Thema für uns. Heute sind die Pendlerbewegungen das Normalste von der Welt. Ja, da verschwendet ja keiner mehr einen Gedanken drüber, ob jemand von Sonneberg hier in die Region kommt zum Arbeiten oder umgekehrt.
Es geht viel schneller, weil man halt auch durch Thüringen fahren kann.
Und die Verkehrsinfrastruktur, das darf man auch nicht vergessen. Ja, keine Autobahn, kein ICE, die Schiene, da war Repo. Autobahn war Repo. Und das waren halt die Herausforderungen, die es zu lösen galt. Der Bund hat zwar lange gedauert, aber in Form von Schiene und Autobahnen und der einen oder anderen Bundesstraßenerweiterung, hat dann auch seine Hausaufgaben gemacht und der Rest war bei uns.
Wie lief denn die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen dann in Thüringen? Haben die sich auch mal Tipps geholt? Haben die mal gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich?
Also was mich persönlich angeht, ja, ich hatte sehr enge Kontakte zu den Kollegen in Gotha schon seinerzeit. Aufgrund der historischen Verbindung sind die auf uns zugekommen. Ich war einige Male in Gotha, ich war in Sonneberg. Man muss sich ja erstmal beschnuppern. Und dazu kam ja auch, dass in der Regel ja die, ich sag mal, Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeister der ersten Stunde, die dann so in dem ersten halben oder Jahr nach Grenzöffnung ins Amt gekommen sind, das waren ja oft nur Übergangskandidaten, bis die ersten dann gewählt wurden, die wirklich lange Amtszeiten hinter sich hatten. Und da ging es darum, sich zu beschnuppern. Das ist das eine, weil auch in der Politik menschelt, in der kommunalen Politik insbesondere. Und dann war eben die Aufgabe für beide Seiten, wie gehen wir jetzt mit dieser neuen Situation um? Früher, wenn wir in Coburg was gemacht haben, ja, da musste man nicht dran denken, was gibt es für Wechselwirkungen mit Sonneberg oder Hibu oder. Und dann galt es, sich abzustimmen. Also als ein Ergebnis haben wir dann relativ zeitnah, ich kann es jetzt gar nicht mehr aufs Jahr genau sagen, gab es dann die Arbeitsgemeinschaft von Rennsteig bis zum Main, so hieß die damals, wo eben alle beteiligten Kommunalen in dem Bereich sich ein, zweimal im Jahr getroffen haben und sich ausgetauscht haben und versucht haben, sich abzusprechen. Was machen wir? Das ist alles ganz gut gelaufen. So die ersten größeren Verwerfungen gab es tatsächlich dann erst im Zuge Regiomed, aber in der späteren Phase von Regiomed. In der damaligen Zeit, nee, eigentlich nicht. Und wie soll ich von mir... Wir haben geschaut, dass wir jeden Tag unsere Hausaufgaben erledigen. Ja. Was Abstimmung angeht, Verkehrsprojekt der Deutsche Einheit. Also waren wir uns alle einig, brauchen wir. Aber wir waren uns natürlich überhaupt nicht einig, wie die Trassen verlaufen. Also da kann ich mich an super Diskussionen erinnern. Ja. Die einen wollten sie westlich von Coburg, die anderen östlich. Mit der Konsequenz, wenn es westlich von Coburg gewesen wäre, dann wäre es da und da in Thüringen gelandet und umgekehrt. Und das war schon eine Situation, wo man damals zwar gesagt hat, brauchen wir dringend, aber der Kampf um die richtige Trassenführung, da sind wir nicht auf einen Nenner gekommen.
Aber kein böses Blut, ne?
Nein. Das war ja nachvollziehbar. Jeder, dazu ist man ja auch irgendwo gewählt. Also jeder hat mal, ich sag mal so, die Interessen und das Ticket seiner eigenen Gemeinde, seiner eigenen Gebietskörperschaft zu vertreten. Das sollte allerdings nicht so weit gehen, dass man überhaupt nicht über den Tellerrand hinausschaut, was trotzdem immer wieder mal passiert ist und bestimmt auch heute noch passiert. Aber böses Blut, ich war niemals mit dem Reinhard Leutner in Lichtenfels beispielsweise böse, weil der ja konsequent gegen den ICE, gegen das obere Maintal, gegen den Gottesgarten oder so, weil man gewusst hat, ja gut, der gute Reinhard Leutner kann sich jetzt nicht hinstellen, mit wem fahren, verstehen wir. Dann ist immer noch die Frage, wie macht man das nach außen und im persönlichen Umgang. Insgesamt war das alles sehr kollegial.
Dass du Regiomed auch als Projekt mal angesprochen, das war ja so ein großer Versuch, mal die Region hier zusammenzubringen, ja, über die Ländergrenzen hinweg. Wo kam da eigentlich die Idee her?
Wenn man die das mal, Idee hatte mal tatsächlich der damalige Geschäftsleiter Möller-Ülken, der irgendwann mal zu uns als Kommunale kam und dieses Konzept vorgestellt hat. Er hat gesagt, das ist eigentlich völlig unsinnig. Das ist eigentlich völlig unsinnig, was wir uns hier auf engstem Raum in Nordoberfranken und im Südthüringischen für Konkurrenz machen im medizinischen Bereich. Wenn wir das weiter so machen, wird es für keinen reichen. Und da kam das dann her. Und das war gerade in der Gründungsphase, also das war eine tolle Geschichte. Da hat die Zusammenarbeit super geklappt, ohne böses Blut. Dann gab es zwischendurch mal Versuche in der Fusion mit den damals vereinigten Coburger Sparkassen, mit der Sonneberger Sparkasse. Das ist daran gescheitert, dass die Sonneberger im thüringischen Sparkassenverband waren und wir im bayerischen Sparkassenverband. Das heißt, da waren die bürokratischen Hemmnisse so stark, dass es nicht ging. Aber da hat man schon Fühler ausgestreckt, in welche Richtung man da zusammenarbeiten kann.
Wie kamen denn diese Zusammenarbeitsversuche denn auf Landesebene an? Wie oft war dann mal Fragen aus Erfurt oder aus München, die gesagt haben, was tut ihr da eigentlich?
Fragen aus der Seite kamen relativ wenig. Von unserer Seite aus gab es natürlich viele Fragen und Forderungen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Verkehrsinfrastruktur. Wir haben, was weiß ich, Resolutionen verfasst und das Fördergefälle zwischen Thüringen und Nordbayern nicht ganz so krass auseinanderzuziehen, also sprich 80% zu null. Ich glaube, der Landkreis hat damals 20% oder 30% auch bekommen zu der Zeit. Da waren wir sich als Region schon sehr einig und da ging es auch nicht darum zu sagen, die Thüringer, die dürfen jetzt keine 70 oder 80 kriegen, sondern sagen, wenn das Niveau zu unterschiedlich ist, dann ist das kein gerechter Wettbewerb. Dann waren wir uns einig. Und das Verkehrsinfrastruktur, ich glaube, wir haben jede Gelegenheit genutzt, wenn der Ministerpräsident, sei es aus Thüringen oder Bayern, hier in der Gegend war, dem zu sagen, wir brauchen dieses und wir brauchen jenes.
Ist dieses Aufbruchsgefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ist das noch da oder ist das über die Jahre verloren gegangen?
Also, ich muss sagen, ich habe da eine unterschiedliche Wahrnehmung. Für mich ist es ist dieses Zusammen von Thüringen, Südthüringen oder neue Länder, alte Länder oder Ost oder West, wie man es bezeichnen will, sowas von banal oder normal, dass es für mich eigentlich gar keine Diskussion wert ist. Und ich verstehe oft nicht in politischen Diskussionen immer auch diese Ost-West-Neid-Diskussionen oder diese Ost-West-Befindlichkeiten, die man so mitkommt in der großen politischen Diskussion. Die finden für mich nicht statt, genauso wie ich aufgewachsen bin. An der Grenze bin ich war damals 29, als die Grenzen aufgegangen sind. So normal ist es für mich, dass ich heute nach Thüringen fahre, dass ich, was weiß ich, nach Sachsen fahre, Leipzig, Dresden. Ich war jetzt vor 2 Wochen erst in Wismar und Schwerin.
35 Minuten nach Erfurt mit dem Zug, das ist Wahnsinn.
Das ist ja eher, also diese 35 Minuten mit diesem neuen Regionalexpress, das ist ja eine witzige Geschichte. Weil, als es um die ECE-Trasse ging, haben ja unabhängig von Leuten, die Trassenführung kritisiert haben, gesagt, ICE-Landschaft, und der wird niemals in Coburg halten. Das war das eine Argument. Und daraufhin habe ich immer gesagt, selbst wenn der ICE nicht in Coburg halten würde, werden auf diesen Schienen auch andere Züge fahren. Und wir hatten 90 ab Rodach, ab, weiß gar nicht, wo dann tatsächlich Ende war, mit Schiene, nichts. Und wir kriegen auf jeden Fall eine neue Schienenverbindung in den Norden. Und die Bahn hat damals schon signalisiert, dass eben auch Regionalzüge, damals hießen die...
Die Interregios?
Interregios hießen die damals. Und es war auch von der Bahn in Aussicht gestellt, diese Schnellen fahren zu lassen. Die halt jetzt, muss man sich mal vorstellen, ich glaube, die sind dieses Jahr in Betrieb gegangen, ne? Die Schnellen. Ja,
die sind letztes Jahr in Betrieb gegangen. Wann war Europawahl?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr, ja. Am Wahlsonntag fuhr der erste reguläre.
So, da waren das war dann 34 Jahre nach Grenzöffnung, ja. Wenn ich das mal vor Augen führt. Und die Bahn hat schon gesagt, wir brauchen diese neue Generation Züge, die den Tunnel, Einfahrdruck und das ganze Zeug. Aber gut, jetzt 35 Jahre nach Grenzöffnung ist es so. Erfurt ist eine tolle Stadt, ist für jeden in der Region eine super Alternative zu Nürnberg oder. Wir waren ja früher nur südorientiert. Ja. Und jetzt, also ich bin gerne in Erfurt, weil es ein schönes Städtchen ist und man schnell da, schneller als in Nürnberg.
Ja, weiß man, wie früher die Urlaubsfahrten in den Norden, die gingen entweder über Bamberg oder über Schweinfurt.
Man musste immer erst ein Stück nach Süden, um außen rum zu kommen, weil wir in diesem Gezwick waren. Und was auch ganz witzig war, so als die Autobahn die ersten paar Jahre fertiggestellt war und ich bei irgendwelchen Bürgerversammlungen oder so, wenn es um das Thema ging, wie fahrt denn ihr nach Berlin beispielsweise? Und da ist jeder immer noch über Süden, Hof und dann hinten die A9 gefahren, weil diese Verbindung über Erfurt, Weimar, die hatte keiner im Kopf. Und man hat in der Zeit wirklich gemerkt, was Jahrzehnte Grenze auch tatsächlich im Kopf für Spuren hinterlassen haben.
Ja, und jedes Mal an diesen braunen Schildern vorbei, wo dann draufsteht, hier am, in Sonneberg war es, glaube ich, am 11. oder am 12. 9. so und so viel Uhr. Also so ein bisschen kribbelt es da immer schon, weil es halt was unerwartet und Besonderes war.
Ja, und vor allem jetzt meine Generation, das ist ja tatsächlich so, ich habe ja beides sehr intensiv erlebt. Sowohl die Zeit mit Grenze, die ersten 30 Jahre, ziemlich genau die Hälfte, ja, die ersten 30 Jahre mit Grenze und seitdem halt ohne Grenze. Die Generation vorher kannte entweder nur die Grenze oder wie die jetzt meines Sohnes, die nur noch offen. Ne?
Was kannst du dieser Generation noch mitgeben an Erfahrungen, was man vielleicht sagen kann, so eine Situation soll man möglichst verhindern? Oder, also, um das wieder ins, also, dass man sich daran erinnert, dass diese Freiheit nicht Gott gegeben ist.
Ist schwierig. Also, das eine ist tatsächlich, das ist relativ schwierig zu vermitteln, weil trotzdem die die unmittelbare Betroffenheit fehlt. Aber trotzdem, ich war mit meinem Junior beispielsweise in Mödlareuth in dem Museum, wo du halt die ganzen Grenzanlagen und so abgebildet hast, ja, damit die mal ein Bild kriegen oder Mauer oder. Wie gesagt, das ist nicht eine unmittelbare Betroffenheit, aber dass die mal wissen, es ist noch gar nicht so lange her, dass das völlig anders war und dass Menschen mit dem Leben bezahlt haben, die von Ost nach West wollten. War jetzt erst auf dem Weg in die Ostsee, war ich in Wittenberge, dann so ein Grenzturm an der Grenze von Brandenburg zu Niedersachsen. Da machst du heute tolle Radfahren. Das war früher Todeszone. So, das ist mal unser Job als Ältere, dieses auch weiterzugeben. Zu sagen, es ist nicht selbstverständlich. Zu sagen, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir das alles so hingekriegt haben in den 35 Jahren. Denn wenn wir mal jetzt, wir fahren jetzt mal in die neuen Länder, die ich zum Teil auch noch kenne, aus Zeiten, wo die Grenze zu war. Ich war 88 das erste Mal in der DDR und dann Vorgrenzöffnung in Ost-Berlin und. Wenn ich mir Ost-Berlin im Jahr 88 anschaue und Ost-Berlin heute anschaue, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist nicht selbstverständlich. Und es hat auch 2,50 € gekostet. Wenn ich gesagt habe, Erfurt ist eine tolle Stadt, ich weiß, wie Erfurt ausgesehen hat, ich weiß, wie Erfurt jetzt aussieht. Auch dieses ist nicht selbstverständlich. Das können wir jetzt mit vielen Beispielen weitermachen. Leipzig, Dresden und gibt es viele tolle Städte und sich drüber im Klaren zu sein, das ist nicht geschenkt. Da muss man auch uns mal die Arschbacken zusammenkneifen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Und man sollte endlich aufhören mit diesen Ost-West-Gedönse. Für mich ist das sowas von wurscht, ob einer aus Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt kommt oder aus Niedersachsen oder Thüringen. Das ist mir sowas von wurscht. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, die ich heute ein bisschen vermisse. Und da haben wir eigentlich auch ich heute noch jeden Tag, mache ja jetzt im Prinzip auch gerade dafür zu sagen, so Leute, jetzt ist er mal gut nach 35. Ja, eigentlich, wenn wir jetzt nach 35 Jahren zurückkommen, können wir uns alle, es ist nicht alles richtig gelaufen, brauchen wir nicht drüber reden, es gab viel Raubrittertum und ja, Komma, aber ich glaube, nach 35 Jahren, wenn man jetzt mal objektiv zurückguckt, dann kann man sich jeder, ob Ost oder West, mal auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Und ich weiß nicht, wer außer der Bundesrepublik in der Zeit so eine Leistung gebracht hätte. Und ich war mit kommunalen Gremien, auch vielen anderen osteuropäischen Ländern, ob das Albanien war oder Bulgarien, mit dem Simeon oder. Die haben uns alle beneidet, dass die DDR damals quasi einen großen Bruder gehabt hat, der sie massiv unter die Arme genommen hat und unterstützt hat. Und das hatten die nicht und deswegen schaut es dort auch noch ein bisschen anders aus, als das heute in Deutschland insgesamt aussieht.
Lass uns noch mal ganz kurz den Blick auf die kommunale Ebene runterbringen. Man hört deine Energie, deine Begeisterung von, wir müssen das anpacken. Wie war das in der Kommunalpolitik? Gab es da große Bretter zu bohren oder war das auch da insgesamt diese Aufbruchsstimmung?
Zu der Zeit war es eher insgesamt die große Aufbruchsstimmung, weil zu der Zeit, ich sage mal, wenn ich jetzt den Coburger Stadtrat anschaue, der Stadtrat schon überwiegend aus einer Generation 50, 60 plus bestanden hat, die wiederum die Zeit nach dem Krieg, bevor die Mauer gezogen wurde, noch gekannt hat. Und für die hatte das eine viel emotionalere Bedeutung als für mich damals als 30-Jährigen. Deswegen war bei allen Schwierigkeiten im Detail, also was jetzt so die Grundstimmung in der Coburger Kommunalpolitik angeht, war das schon, also man darf ja heute nicht mehr sagen, wir schaffen das. Das wird ja gerade wieder heftig strapaziert und die gute Angela Merkel kriegt ja dafür zurzeit wieder auch aus den eigenen Reihen auf die Ohren. Aber die Erfahrung war schon, vielleicht ein bisschen weniger jammern und mehr machen, das hilft weiter.
Jetzt so der letzte große Punkt, der mir noch einfällt, ist, wir hatten ja mit dem BGS in Coburg auch viel zu tun. Jetzt gibt es einen Plan für das Gelände. Wie war das damals, als der BGS dann weggefallen ist?
Das war schon heftig. Also das ist in der Tat ein Punkt, ist gut, dass du den jetzt ansprichst, weil das war schon ein ganz intensiver, der zunächst mal, wenn man sachlich drauf guckt, ja nicht unberechtigt war. Zwei Grenzschutzabteilungen, eine Ausbildungsabteilung, eine Einsatzabteilung für eine Grenze, die es nicht mehr gab. Also dass da irgendjemand mal sagt, da müssen wir mal drüber nachdenken, das war jetzt nicht, ich sag mal, bei allem notwendigen Kampf für Coburg konnte man sich dem Argument, ich habe mich in der Zeit mit Otto Schilly, der dann in der Folge dann, was die Auflösung angeht, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, und der Otto hat mir dann eben gesagt, Norbert, du kannst mir jetzt sagen, was du willst, aber du wirst auch zugeben müssen, geht nimmer. Und das hat schon wehgetan. Also wenn ich so recht in Erinnerung habe, waren da insgesamt 1200 Beschäftigte am Standort BGS mit all dem, was an Dienstleistungen außen rum ist, in der Region, die zu dieser Grenzzeit zwar schon wirtschaftlich stark war, aber natürlich lang nicht das Potenzial hatte, wie sie es inzwischen hat. Das hat schon wehgetan. Und dann halt die sich... ja, im Prinzip bis zur Entscheidung, dass man es als Klinikstandard nimmt. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich hatte mit der Bundesvermögensverwaltung, ob den Erwerb des Geländes oder Nutzung. Und da waren wir sich einig. Dann hat der Abteilungsleiter gewechselt und dann ging das nicht. Das war ja zäh ohne Ende. Aber also die Tatsache, dass man den Standard Coburg schließt, der hat schon extrem wehgetan, zumal ich. Ich bin ja quasi BGS-Kind. Mein Vater war beim BGS und hat meine Mutter hier kennengelernt. Also bitte. Und so war es ja bei vielen. Also da muss man nur mal jetzt in Coburg, in meiner Kenntnis, unheimlich viele oder auch kommunale Bürgermeister aus dem Land. Da kamen ja viele vom BGS. Der BGS war auch so, ich sag mal, für dieses gallische Dorf oder für dieses oberfränkische Dorf an der Grenze zu Thüringen, das hat ja durchaus, wie soll ich sagen, frisches Blut gebracht im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber wir waren halt am Rand. Jetzt haben wir schon gesagt, naja, im Westen ist Osten, im Osten ist Osten und im Norden ist Osten.
Ja, in der Tat. Also, was war die nächste Entfernung? Wahrscheinlich irgendwo so hinter Sesslach, Gehegsmühle, was sind das, 10 Kilometer, also in der Einrichtung, dann Eishöhlen. Ja, Ost, Nord, West, so, Grenze.
Jetzt feiern wir am 3. und 4. Oktober dann 35 Jahre grenzenlos fränkisch. Grenzenlos fränkisch aus deiner Sicht, das ein passendes Motto für unsere Region?
Ja, wenn die Thüringer mitmachen, weil bei Fränkisch, aber ich weiß, dass viele Südthüringer sich eigentlich mehr fränkisch fühlen als thüringisch. Das ist ja nochmal eine besondere Gemengelage. Das war damals auch deutlich. Also wenn ich mir die kommunalen Kontakte anschaue, dann war das ja die Rennsteinregion, also südlich des Thüringer Waldes, nördlich des Thüringer Waldes. Gotha war denn die Ausnahme aufgrund der historischen Beziehungen. Hat sich ja wirklich alles so in unserer Region abgespielt. Und da war Lichtenfeld schon ein bisschen der Annex nach Süden. Und im Norden war es eben der Thüringer Wald. Deswegen. Und weiß ich auch, dass die sich durchaus thüringisch, fränkisch, fränkisch, thüringisch fühlen. Ja, funktioniert schon, wenn sich keiner darüber beschwert.
In Südthüringen ist die Bratwurst ja auch eher unserer ähnlich als der Thüringer.
Als äußeres Zeichen, ja.
Genau.
Wenn man sich jetzt anschaut im Nachhinein, dass die großen Player in der Stadt, soweit ich es überblicken kann, im Landkreis eigentlich auch, da haben wir keinen verloren. Ja. Die Huck ist da, Brose ist da, Käser ist da, Waldrich ist da, und wenn man sie aufziehen kann. Und das war tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Und da, wenn es uns nicht gelungen wäre, die Huck hier am Stande zu verarzten, dann sähe Coburg und die Region heute völlig anders aus.
Und auf der Basis wurde und wird weitergearbeitet an den Herausforderungen der Zukunft. Verkehrsinfrastruktur, Stichwort Kompromiss im weichen Gereut, Energieversorgung, Fernwärmeausbau oder auch die Digitalisierung. Und das schreibe ich mir gleich mal auf. Das wird nämlich das Thema in der nächsten Ausgabe von Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus. Der Hirsch ist dann mal weg.